Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
Herzlich willkommen
in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen.
Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht.
Willkommen zurück.
Welcome back.
Willkommen, Alex. Wie geht's dir?
Danke.
Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex?
Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen?
Hey Alex, ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen.
Go Bees, okay! Es geht um drei Sätze, Alex! Drei Sätze!
Rework-Werkstatt, Coach Gräber, am Apparat.
Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
Der war so geil!
Mit Rework kann's mir nur gut gehen.
Ja, leg los, wenn du bereit bist. Willkommen, meine Damen und Herren, beim Retalk Nummer 14. Heute mit zwei wunderbar interessanten Hosts. Einerseits habe ich neben mir den
Mr. Rework,
Mr. Bizeps, Mr. Er macht sie alle fertig, Mr. Er rennt 3,5 Stunden Wings for Life Run und 46 Kilometer Alexander Gref. Willkommen!
Hallo, herzlich willkommen und willkommen zurück, würde ich mehr oder weniger sagen. Wir haben schon lange nicht mehr einen Podcast aufgenommen und es ist endlich wieder zu weit.
Und in der anderen Ecke haben wir den noch viel famoseren, wissenschaftsbegeisterten und auch ein bisschen sportbegeisterten Massimo Luis Köstl-Lenz. Willkommen, hallo! Servus, servus. Wir haben uns wirklich schon länger nicht mehr gehört.
Ja, jetzt dürfen wir ja offiziell aufnehmen, weil wir haben uns ja alle getestet und wir sind nicht mehr im Lockdown.
Endlich sind wir aus der illegalen Ecke
geil
raus.
Und ich bin der glücklichste Mensch heute, weil ich war endlich schwimmen und man glaubt es nicht, nach 7 Monaten schwimmen, es hat sich angefühlt, als würde ich jeden Tag schwimmen gehen. Ich weiß nicht, warum ich mir eigentlich immer so viel Stress gemacht habe mit dem Schwimmen.
Ja, vielleicht liegt's auch daran, dass du davor wirklich viel, viel, viel Schwimmtraining gemacht hast.
Ich glaube,
vor allem in deiner Vorbereitung auf die 1500 damals auf der Bahn.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, das ist auch zurückzuführen.
Wo dein ganzes Leben ja nur noch im Zeichen des Schwimmens standes. Ja. Das ist schon eine orge Basis,
die ja, natürlich. Und das habe ich natürlich auch gleich gemerkt, dass es wirklich eine gute Basis war. Vor allem der aerobe Bereich, dass ich da eigentlich nichts verloren habe, ja. Weil ja das Herz-Kreislauf war ja trotzdem in Belastung durchs Radfahren und Laufen. Aber ich muss ehrlich sein, natürlich habe ich muskulär extrem viel gemerkt, dass es halt so quasi steif alles war.
Ja. Weißt du, was ich gerade merke, Alex? Wir sind so professionell, dass wir einfach das Fenster offen gelassen haben während der Aufnahme. Ich bin kurz einmal...
Ja, ich rede dabei weiter. Okay, darf Massimo, schließt das Fenster. Aber das wäre doch ein bisschen so...
Vor allem, wenn die Straßenbahn vorbeifährt.
Ja, oder so ein bisschen schön. Regen. Sie ist sehr...
Ich werde einfach
spirituell
reden.
Oder?
Vielleicht schneide ich einfach hier ein bisschen Regen und leichtes Feuer knistern hinein, damit die Leute dieses... Lagerfeuer-Feeling haben.
Ja, was
sie auch von uns erwarten. Ich glaube, die meisten Leute hören auch so unseren Podcast. Sie lassen sich ein angenehmes, warmes Blasenbad ein mit so Bubbles.
Ich glaube, das machst nur du.
Dann schenken sie sich einen guten Scotch ein.
Nein, oder?
Gott, einen guten Rotwein. Hauen sich mit so Kerzenlicht in ihre Badewanne und hören unseren
genießen,
lieben engelsgleichen Stimmen zu.
Genießen, ja.
Das denke ich auch.
Ja.
Zurück zum Schwimmen.
Ja, muskulär habe ich es extrem gemerkt, vor allem eben die Kapillarisierung war halt nicht mehr vorhanden und das merkt man halt dann doch, dass man dann sehr steif wird und umso schneller man dann schwimmt.
Ja, erklär doch kurz, was meinst du mit Kapillarisierung und wie hat sich das bemerkbar
gemacht? Naja, ich würde sagen, dass halt vor allem die Brustmuskulatur sofort steif war und ich habe auch nicht jetzt, koordinativ war es sehr schwierig eigentlich. Natürlich habe ich trotzdem einen Zug gehabt, aber da muss ich halt schon dazu sagen, das hatte ich beim Laufen, beim Radfahren nie. Also ich war auch einmal laufen. Ein halbes Jahr nicht aufgrund von Verletzungen oder generelles. Und da ist mir der erste Schritt, aber ich glaube, ich bin der erste Mensch auf der Welt und gelaufen. So hat sich das angefühlt. Das war beim Schwimmen eigentlich nicht so und das ist natürlich motivationstechnisch sehr cool.
Ja.
Aber ich muss dazu sagen, was ich so vom Feedback gehört habe, aber auch von dir, dass eigentlich ja relativ gut gegangen ist. Für das ist man 7 Monate.
Sechseinhalb bis sieben Monate.
Das ist eigentlich eine Körperverletzung. Das ist eine Körperverletzung, dass ich 7 Monate nicht schwimmen durfte.
Ja, gutes Stichwort. Es ist wahrscheinlich auch Körperverletzung, wenn man Kinder nicht Sport machen lässt. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.
Aber
ja, du hast recht, auch nicht Sport machen kann Körperverletzung sein.
Ja.
Es ist wirklich interessant. Und es ist wieder, genau wie du sagst, eine schöne Motivation und bringt auch einem viel Ruhe. wenn man sich ja oft denkt nach Verletzungen oder nach anderen Zwangspausen, ah, man fängt wieder bei Null an und es geht ja nichts weiter und alles bildet sich zurück. Ja, denkst du, überhaupt nicht.
Ja, ich glaube, man sollte sich oft nicht so viel Stress machen und so hart zu sich selbst sein und eher 2 Schritte zurückgehen, um 3 nach vor zu gehen. Oder wie auch immer.
Ja, lustig, ich habe heute genau das gleiche jemand anderen gesagt und meistens kriegst du einfach nur ein zustimmendes Ja, weil die meisten Leute wissen es eh. Die meisten Leute haben eh ein Gefühl, wenn sie irgendwie zu viel Gas bei etwas geben und oft braucht es nur einen gewissen Anstoß, dass sie draufkommen, so ja, vielleicht.
Ja, und meistens auch eine Verletzung,
locker treten,
oder? Eine Verletzung zeigt mir, das war ein Warnsignal von meinem Körper quasi. Mhm. Oder Überbelastung ist ja das Phänomen, zum Beispiel IT-Syndrom beim Laufen.
IT-Band.
IT-Bands, genau.
Iliotibiales Band, Entschuldigung.
Genau. Ja. Dass hier eigentlich jetzt keine Verletzungen stattgefunden haben, sondern einfach zurückzuführen auf muskuläre Schwäche. Und dann ist eben diese IT-Bands extrem auf Zug.
Ja.
Und das soll eigentlich nur ein Warnsignal sein, so halt, das war jetzt zu viel, du sollst eher anders trainieren, teilweise, und auch deine Gesäßmuskulatur kräftigen und keine Einlagen nehmen oder irgendeinen anderen Bullshit.
Ja, das ist die Sache. Das ist wirklich ein super gutes Stichwort, weil wenn du gewisse Verletzungen, Beschwerden hast, du kennst dich ja nicht aus. Und dann trittst du an gewisse Experten heran, an Ärzte, Physiotherapeuten.
Glaubst du, kennst
die hoffentlich, wo du denkst, Experten sind. Und man vertraut halt schnell mal Leuten, die einen gewissen Titel haben, die gewisse Erfahrung haben. Aber die haben die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen. Und wo ich drauf gekommen bin, ist, je nachdem, zu welcher Person du gehst, jeder kommt ja aus einer gewissen Schule, aus einer gewissen School of Thought, wie man sagt. Also verschiedene Ansätze, wie man therapiert, verschiedene Ansätze in der Theorie hinter einer Verletzung. Und jeder wird dir irgendein anderes Werkzeug mit auf den Weg geben. Aber die meisten Leute verkaufen es dir so wie, das ist der Lösungsansatz, das musst du machen. Anstatt, dass sie sich selber eingestehen, es ist sehr kompliziert, gerade Schmerz und Verletzungen sind sehr kompliziert und es kann alles Mögliche sein und anstatt, dass wir ein Werkzeug anwenden, sollten wir uns lieber der ganzen Werkzeugkiste bedienen. Zum Beispiel jetzt bei meinem IT-Band-Syndrom, das hat sich jetzt doch einige Monate gezogen. Und irgendwann bin ich nochmal drauf gekommen, wie viel strukturelle Verletzung kann da noch sein? Wie viel Reizung ist von dem Band tatsächlich noch da?
Null.
Und wahrscheinlich, rein physiologisch gesprochen, vor allem so viel Ruhe, wie ich gegeben habe, kann da jetzt nicht mehr struktureller Schaden sein. Und trotzdem habe ich noch Schmerz verspürt. Und dann liest man sich in die Literatur rein, und wir haben auch schon mal viel über Schmerz geredet, und man kommt halt drauf, allein der Gehirnaspekt. Irgendwann, wenn du die ganze Zeit etwas spürst, genau wie du sagst, wenn du die ganze Zeit etwas spürst an dieser Stelle, in deinem Gehirn werden die Gehirnareale, die für dieses Körperareal zuständig sind, ja stimuliert die ganze Zeit.
Yes.
Und die wachsen tatsächlich.
Yes.
Das ist super interessant. Wir haben ein gewisses Areal in unserem Gehirn, das unseren Körper repräsentiert. Und wenn du die ganze Zeit Stimulation von einer Stelle hast durch Schmerz, dann hast du dort mehr oder zumindest mehr stimulierte Neuronen und bist viel sensibler. Und das habe ich bei mir gemerkt.
Ja, extrem. Und das ist ja auch zum Beispiel jetzt ganz extrem auch mit negativen Gedanken, was wir eigentlich hier vor dem Podcast eigentlich so geredet haben, wenn man ständig negativ eingestellt ist. Das ist ja auch, das Gehirn stimuliert mehr oder weniger und man sieht eigentlich dann nur noch schwarz.
Auch das kann man sich antrainieren. Ja, man kann sich antrainieren, wie man denkt. Ja.
Und was ich würde dich gerne fragen, glaubst du, dass jemand, zum Beispiel ein Arzt, eine Verletzung haben musste, um das auch erstens zu diagnostizieren und auch zu behandeln, oder glaubst du nicht?
Weil
zum Beispiel jetzt, du gehst zu einem Laufarzt, oder der halt auch Läufer ist und der Sportarzt ist, glaubst du, dass er das besser therapieren kann, eine Person, die mit einem Problem kommt, also als Eigenerfahrung, oder glaubst du das nicht? Weil es ist ja auch so, zum Beispiel bei vielen Operationen oder ein Arzt muss sich ja jetzt nicht deswegen den Arm gebrochen haben, damit er selbst weiß, wie er das macht. Weißt du,
hinaus möchte?
Das ist schon ein sehr interessanter Ansatz.
Mega gute Frage. Eigentlich. Mega gute Frage. Ich würde es fast mit einem uneingeschränkten Ja beantworten, aber wahrscheinlich deswegen, weil der Arzt hat diese Verletzung noch nicht gehabt und er hat einfach seine Schulbuchbeispiele. Er will sein Lehrbuch haben, wo erklärt wird, ja, diese Verletzung hat diesen biologischen Hintergrund, diesen physiologischen Hintergrund und das sind die 3 Ansätze, wie man es heilt. Jemand, der jetzt tatsächlich die Verletzung hatte, wird vielleicht draufgekommen sein, selbst wenn er diese Beispiele aus dem Lehrbuch anwendet, hilft es nichts. Oder die eine Sache hilft viel mehr. Und vielleicht hat er die Verletzung öfters gehabt und ist draufgekommen, jedes Mal, wenn er die Verletzung hatte, war sie leicht anders. Und dadurch kommt er selber drauf, es ist nicht alles so leicht, wie es oft in den Lehrbüchern steht. Er kommt drauf, es ist eigentlich viel komplizierter und es geht nicht darum, Problem A mit Therapie B zu behandeln, immer, sondern er kommt drauf, jeder ist verschieden und man muss auf die Spezifika der Person eingehen. Also ich glaube, das, es ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich glaube, es bringt dem Arzt viel Perspektive.
Also ich muss aus meiner eigenen Erfahrung, habe ich am meisten davon gelernt, wenn ich selbst hatte und mich damit wirklich mit meinem Körper damit auseinandergesetzt habe. Das ist ja nicht nur bei Verletzungen oder bei Belastung, sondern auch mit Training. Und ich finde auch, dass das quasi mein goldener Standard ist, ja, dass ich halt selber schon mal 100 mal 100 geschwommen bin oder selber orge Sachen gemacht habe, versucht habe, wie reagiere ich, was passiert. Und das versuche ich dann eben individuelle Lösungen finden mit meinen Athleten. Und das ist halt eben Coaching und nicht nur dummes Trainingsplan schreiben, sondern da geht es wirklich um mehr.
Es wird wahrscheinlich auch deswegen helfen, weil du dann die Sprache der Person verstehst, wie es hat, oder?
Ja.
Dein Athlet wird gewisse Worte probieren zu finden, um zu beschreiben, wie er sich fühlt. Der Patient wird gewisse Worte probieren. Und jemand, der es noch nie hatte, was fängt denn der damit an? Aber du warst schon mal in der Situation und der Athlet sagt gewisse Ausdrücke und du weißt schon, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Und dann redet man noch drüber und kommt drauf, das war's oder das war's nicht.
Ne? Ja, danke Massimo. Und ich habe das auch heute gemerkt. Ich habe heute auch mein erstes Schwimmcoaching gehabt.
Jawohl.
Und ich habe ja auch, das Lustige ist ja, ich habe mir selber Schwimmen beigebracht und ich habe ja auch bei Null angefangen und habe versucht, wirklich mich damit auseinanderzusetzen. Und ich weiß, ich kann die Sprache sprechen und kann mich in diese Person hineinversetzen, die gerade vor mir steht. Und der möchte ich dann beibringen, so zu schwimmen, wie ich schwimme. Und das ist eben der Schlüssel zum Erfolg quasi, dass ich halt dann zeige mit verschiedenen Tricks und Übungen und auch teilweise vorzeige oder ins Wasser mit ihm hineingehe, dass ich ihm zeige, hey, so funktioniert's und er kann das dann schnell umsetzen und mit ein paar Übungen schwimmt er besser als vorher. Und das war heute der Fall und ich habe mich mega gefreut und es hat super Spaß gemacht und mir ist es ja natürlich abgegangen 7 Monate lang. Und das war heute einfach ein Paradebeispiel auch dafür und deswegen bin ich auch eigentlich der glücklichste Mensch gerade, weil das, das ist halt schon, du kannst
selber zurück im Wasser und dann auch noch jemand geholfen, der neu anfängt zu schwimmen.
Und der hat das wirklich so schnell umgesetzt und ist dann wirklich besser im Wasser gewesen.
Das finde ich halt
Zug gehabt.
Das finde ich halt arg. Ich habe in meinem Leben noch sehr, sehr wenig Leute beim Schwimmen gecoacht, bis eine Handvoll. Und du hast mir heute schon beschrieben, dass dieser Athlet, ist tatsächlich ein Athlet von mir, der jetzt bei dir ein bisschen schwimmen lernt, dass du den schon in einer Stunde
ein die Athlet Technik von uns?
Geil von uns. Ja. Ein Athlet. Ein Rework-Athlet. Sein Bizeps wächst und gedeiht, muss man ehrlich zugeben. Ist sehr schön zu sehen. Du hast gesagt, in einer Stunde hast du ihm echt schon die Technik verbessert. Wo ich mir denke, fuck, ich weiß nicht, ob ich in einer Stunde schon wirklich groß was ändern kann in einer Person. Aber du hast dem zugeschaut, du hast wahrscheinlich gehört, wie er Sachen beschreibt, wie er das macht und hast ihm auch die richtigen Cues gegeben, die richtigen...
Und ich finde auch, das ist auch wieder ein Thema, was ich gerade aufgreifen muss, weil das hat mich auch ein bisschen immer geärgert, deswegen bin ich auch dann ein Schwimmtrainer geworden oder auch generell Trainer. Ich habe mir oft die Frage gestellt, weil man kennt ja dieses klassische Bild, einen Schwimmtrainer, der auch nicht schwimmen kann, also wirklich nicht kraulen kann. Ja. Und da möchte ich, dass ich, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Trainer, der vielleicht auch ein bisschen, soll man sagen, jetzt dick ist und sich nicht mit Sport auseinandersetzt und so, der ist dann ein Trainer und irgendwie so Glaubwürdigkeit. Das scheint dich zu beschäftigen,
darüber haben wir schon öfters geredet.
Ja, das hat mich auch früher immer beschäftigt und ich finde halt, jemand, der nicht schwimmen kann oder, wie soll der das dann auch jemandem beibringen, oder? Weil das ist ungefähr so wie ein Mathematiker, ein Lehrer, der kein Mathematik kann. Oder die Matura nicht schafft, theoretisch, aber er ist der Vortragende. Das ist irgendwie so schon sehr faszinierend, oder?
Ja, das ist dasselbe Thema wie die Frage, die du gestellt hast mit dem Arzt. Wenn du selber die Erfahrung gemacht hast, am eigenen Leib, es ist einfach was anderes, als die Theorie zu wissen. Das ist ja das, was wir immer wieder propagieren. Theorie, Wissen, schön und gut, ist notwendig, ist wichtig. Aber ist es ausreichend? Wahrscheinlich nicht. Ja. Je nachdem, was du erreichen willst und dieses selber kennen, selber es durchgemacht haben und die Sprache des Patienten, Athleten, wie auch immer zu verstehen, das ist so wichtig.
Das ist, muss ich ehrlich sagen, das merke ich auch immer wieder, meine große Stärke, diese Praxiserfahrung. Und ich war auch in Kenia, bin 200 Kilometer in der Woche gelaufen. Ja. Und das ist, das kann mir keiner mehr nehmen. Ja? Da kannst du so viele Bücher lesen, wie du willst oder auch, wie auch immer. Aber es bringt, das geht nicht. Du musst es ausprobieren und du musst auch, die Eier irgendwie besitzen, muss man ehrlich sein, auch das auszuprobieren. Ja. Ich mache auch viele Vorträge und habe auch zu meinen Schülern oder sagen wir Athleten, wie auch immer, gesagt, hey, wir haben jetzt über das gesprochen, über HIIT-Training, probiert das selber aus. Ja. Ihr müsst das selber ausprobieren, so werdet ihr dann auch ein guter Trainer. Ihr könnt es nicht sagen, mein Athlet schwimmt jetzt 4x4 Minuten oder läuft oder radelt 4x4 Minuten beim HIIT-Programm und ich weiß aber selber nicht, was es mit meinem Körper macht oder kann ich das dem zumuten, wie es ihm geht und wie fühlt man sich danach. Ja. Ja, das sind solche geilen Erfahrungen, die einfach unglaublich sind.
Ja? Voll. Die Frage ist ja auch, fühlt sich der Athlet verstanden? Also wir haben jetzt die ganze Zeit davon geredet, dass der Coach, dass der Trainer bessere Anweisungen geben kann oder den Athleten besser versteht. Aber wenn der Athlet selber auch das Gefühl hat, die Person, mit der er redet, versteht ihn oder sie, hat dasselbe durchgemacht, dann hast du ja auch mehr Motivation, das Training umzusetzen. Ja, wir haben gerade vorher über Mindset geredet und es ist ganz klar, dass das Mindset, mit dem du etwas durchführst, den Erfolg bedingt, der dann rauskommt. Wenn du etwas einfach, wenn du eine gewisse Übung machst und das ist, sagen wir rein theoretisch, die perfekte Schwimmübung, jetzt Hausnummer, die perfekte Schwimmübung, um deine Technik zu verbessern und du findest, was du machst, eigentlich richtig scheiße, dann wirst du weniger besser dadurch, als wenn es dich wirklich freut.
Ja.
Und das ist 100% in der Neurologie belegt.
Ja.
Man kann ganz klar sagen, wenn du etwas wirklich gerne machst und es dich freut, und dann auch noch das Richtige ist, du hast mehr Erfolg damit.
Genau, das sage ich auch eigentlich immer zu meinen Athleten, weil es ist ja nicht nur bei Schwimmübungen, sondern auch mit dem Training. Wenn du zum Beispiel jetzt da, wir sagen, du läufst 60 Minuten locker oder du machst auch irgendein Programm und es gefällt dir nicht, das macht dir keinen Spaß, dann kann es das beste Programm sein, es ist sinnbefreit, ja. Das sage ich auch immer zu meinen Athleten, seid ehrlich zu mir, wenn euch das keinen Spaß macht, dann finden wir andere Lösungen und ich schaue halt, dass ich halt dasselbe physiologisch erreiche und das drehe halt so um quasi, dass eben halt das auch Spaß macht, weil es ist ja trotzdem, es soll ja trotzdem Spaß machen, es soll nicht, ich muss mich jetzt da quälen, damit ich zum Erfolg komme, sondern
absolut
Spaß,
absolut,
und es steht.
Ja. Und das ist nicht nur auf einer philosophischen Art wichtig, weil man sagt, hab Spaß, dann hast du mehr davon. Es ist in wirklich vielen Studien belegt, dass Leute, die gewisse Übungen gemacht haben, und ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber das waren gewisse Geschicklichkeitsübungen, und die haben sich nebenbei auf was anderes konzentriert. Sprich, ihnen war das überhaupt nicht wichtig, was sie machen, und haben aber trotzdem diese Übungen gemacht. Die haben wenig bis nichts davon behalten und gelernt, versus die andere Gruppe, denen gesagt wurde, fokussiert euch wirklich darauf, was ihr macht. Probiert euch in diese Bewegung hineinzufühlen, etc. Also denen war das auch wichtig auf eine Art und Weise. Und die haben es so viel besser gelernt. Das deckt sich eins und eins mit dem, was du sagst. Jemand zwingt sich dazu, das zu machen. Er muss es machen aus irgendwelchen externen Gründen. Der wird es nicht so gut lernen, wie der Freude daran hat. Das ist nicht nur auf einer philosophischen Ebene so, das ist ganz klar belegt. Ne?
Ich meine, natürlich muss man sagen, es ist nicht jeder Tag immer happy-peppy. Ja. Das muss man schon sagen.
Ja.
Es gibt auch harte Tage und dann muss man es auch einmal durchziehen.
Ja.
Aber eigentlich, es geht ja um die Grundbasis,
ja,
das Fundament, dass es halt einfach Spaß macht. Weil ich merke schon auch oft bei Triathleten, dass sie sagen, Schwimmen macht mir keinen Spaß. Und dann frage ich mich echt, ich kann es natürlich nicht stellen und sagen, hey, hast du überhaupt die richtige Sportart ausgesucht? Ja, weil Triathlon ist halt Schwimmen und das muss, also ich muss ehrlich sein, wir machen alle drei Sportarten gleich viel Spaß.
Mhm.
Muss ich wirklich sagen, natürlich bin ich in der einen oder anderen schlechter oder besser. Aber ich mache Triathlon einfach gerne und wenn ich halt mit dieser Einstellung, Schwimmen, ich mache es halt gerade, dass ich halt die 3,8 irgendwie da durchschwimme, muss man sich halt dann schon irgendwie fragen, ob das Sinn macht irgendwie, dass du dich dann so quälst.
Ich möchte schon nochmal ergänzen, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich will damit nicht sagen, dass in diesen Studien auch rausgekommen ist, es muss dir immer Freude machen. Das meine ich gar nicht. Aber du musst auf irgendeine Art und Weise denken, dass das, was du machst, Sinn hat und auf irgendeine Art und Weise richtig ist.
Ja.
Zum Beispiel dein Beispiel ist sehr gut.
Auch,
wenn du denkst, Ironman ist deine Leidenschaft, Triathlon ist deine Leidenschaft, aber Schwimmen macht dir wirklich keinen Spaß. Wenn du zumindest am Ende vom Tag das Gefühl hast, ich will Triathlet sein, ich will diese Wettkämpfe machen und dafür muss halt auch das Schwimmen her und du dann beim Schwimmen zumindest das Gefühl hast, du trägst dafür zum Großen und Ganzen was bei, dann wird das wahrscheinlich schon reichen. Du musst nicht jedes Mal Freude haben, ins Wasser zu springen, aber du musst dir zumindest denken, es hat einen Sinn, was ich hier tue und es passt schon. Hingegen, wenn du dir wirklich jedes einzelne Mal denkst, was mache ich hier eigentlich, was für ein Scheiß, dann wird's schwer.
Aber gebe ich dir natürlich recht, ich habe jetzt auch nicht, also jedes Mal, wenn ich ins Wasser gehe, freue ich mich, happy baby und so, alles ist super und es ist geil.
Das ist es nicht hat schon Realität Zeiten,
des Lebens, nein, oder? Es hat schon Zeiten gegeben, wo ich einfach geschwommen bin und habe mir gedacht, okay, hoffentlich ist es bald vorbei, weil es einfach kalt war oder ich hatte Hunger oder wie auch immer, aber das ist überall so im Leben und das ist eh klar, das ist ganz normal.
Aber das ist ein guter Punkt, den wir so noch nie angesprochen haben. Wie tauchst du persönlich durch so Tiefphasen durch? Also jeder hat das. Niemand braucht sich vor der Realität verstecken zu sagen, auch die größte Leidenschaft, die man ausführt, hat irgendwann mal Downs. Tauchst du da einfach durch und es geht von allein vorbei? Hast du da gewisse Ansätze, Erfahrungen persönlich?
Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich muss kurz überlegen, wie ich das am besten beantworte. Also ich würde sagen wir mal so, vor Corona, weil das ist trotzdem, hat mit einigen was gemacht. Natürlich, wenn man 7 Monate, weil meine Einstellung zum Schwimmen ist sicherlich jetzt da fällt mir leichter, wenn ich einmal einen Tag nicht schwimmen gehe oder sowas, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ja natürlich auch ein anderes Verhalten.
Also die Abwechslung durch den Triathlon-Sport haben wir eh schon oft drüber geredet. Ja. Ist, glaube ich, wirklich ein Luxus und ein Asset, das wir in unserem Sport haben, das man nicht vernachlässigen darf. Ja. Ich glaube, es hilft wirklich, wenn man sich oft regelmäßig vor Augen führt, wie viel Vorteile wir dadurch haben, uns abwechseln zu können. Wir haben mal eine Woche keinen Bock auf Schwimmen. Hast eine Woche kein Schwimmen.
Ja.
Du wechselst dich ab, du machst Krafttraining dazu.
Das ja, jetzt ist wirklich toll, dass wir das haben. Ich glaube, jetzt haben alle eigentlich auch eine viel bessere Gelassenheit, was das betrifft eigentlich. Ja. Aber auf das nochmal zurückzukommen, ich tu's einfach, ich hinterfrag's dann eigentlich nicht. Mhm. Und am Ende des Trainings denke ich mal, hey geil, dass ich's durchgezogen habe. Es ist ja einfach nur, das merken eh auch viele sicherlich beim die ersten 5 Minuten fühlen sich halt mühsam an und dann hat man eigentlich eh dann wieder Spaß und es passt eh wieder alles. Aber natürlich, wenn du einen stressvollen Tag hattest oder irgendwelche andere Emotionen, natürlich läuft es dann nicht immer so und man absolviert es dann immer, weil es kann nicht immer alles Spaß machen.
Es kann nicht immer alles Happy Peppy sein und Spaß machen.
Ja, das stimmt geht 100%, auch nicht. Ja.
Ich
glaube, das in der Früh aufstehen macht auch nicht immer Spaß.
Mann.
Und natürlich ist es auch mit Schlafqualität und Schlafen generell zurückzuführen.
Ich glaube, was du sagst, Entschuldigung.
Nein, bitte.
Das, was du sagst, ist einfach dann zu machen und im Nachhinein dann zu merken, dass es das Richtige war, was man gemacht hat. Das ist fast schon das eins der höchsten Ziele meiner Meinung nach, die man bei einer gewissen Tätigkeit erreichen kann. Das ist zum Beispiel meine persönliche Definition von intrinsischer Motivation. Meine persönliche Definition von intrinsisch motiviert sein ist, du machst es nur deswegen, weil du es einfach machen willst. Genau, was du gerade beschrieben hast. Also, wenn mich jetzt jemand fragt, warum mache ich Sport, warum mache ich Triathlon? Ich habe früher oft
Antworten. Damit ich mehr essen kann.
Genau. Das war die
aber
Nummer,
es ist nicht extrem.
Das war die Nummer 1 Antwort, weil ich mehr essen kann. Klassische extrinsische Motivation.
Andere essen, Antworten andere wären,
Geld, ich essen. Mag die Wettkämpfe, ich mag den Erfolg über die Ziellinie zu rennen, ich mag den Erfolg Preise zu gewinnen, whatever. Alles Motivationen von außen. Und irgendwann war das einfach nicht mehr wahr. Irgendwann habe ich gemerkt, ich hoffe, selbst wenn all das andere wegfällt, würde ich trotzdem mir in den Arsch treten, mich jetzt ins Wasser zu hauen, die Radausfahrt zu machen. Und in dem Moment bin ich draufgekommen, ich könnte jetzt nicht mit Worten jemanden beantworten, warum ich das eigentlich mache. Es ist irgendwie einfach ein Teil meines Lebens, meiner Personalität geworden. Mhm. Und ich glaube, das ist dieser Moment der puren intrinsischen Motivation. Es wird einfach ein Teil von dir. Und den Vorteil, der man sich damit erkauft, ist, selbst in Phasen, wo es dich nicht freut, wo du ein bisschen down bist, wo andere Einflüsse kommen, die nicht so cool sind, dann macht man es einfach trotzdem, weil es ein Teil von dir ist und danach geht es dir wahrscheinlich besser. Also du hast keine Energie, es umzusetzen, aber dadurch, dass es eigentlich schon ein Reflex geworden ist, ein Habit, machst du es trotzdem.
Ich kann man auch so ein Suchtverhalten beschreiben.
Das ist halt ein interessanter Punkt. Es ist von der Symptomatik her sicher einer Sucht nicht unähnlich. Nur, dass wahrscheinlich der entscheidende Unterschied dann tatsächlich dein subjektives Empfinden ist. Weil eines der Kernelemente einer Sucht ist, du hältst es nicht aus, es nicht zu machen. Du fühlst dich compulsive auf Englisch, angetrieben, also zwanghaft angetrieben, es zu tun. Hast aber dann bei der Erfüllung davon eigentlich kein Glücksgefühl mehr. Es geht wirklich, deine Biologie treibt dich an, es zu machen, aber dann, wenn du es gemacht hast, fühlst du dich eigentlich nicht gut. Und ich glaube, das ist der springende Unterschied, weil du hast gerade beschrieben, wenn wir dann das Training machen, fühlen wir uns danach eigentlich geil. Wir haben eigentlich irgendwie, also im besten Fall, weil wenn das dann nicht der Fall wäre, ist das wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass es doch eher auf der ungesunden Seite liegt. Mhm. Aber ich glaube, solange
du selber... Du meinst, du fühlst dich geil oder du bist geil?
Naja, beides im besten
Fall. Ach so, okay. Ah, jetzt habe ich es verstanden, passt. Ja.
Vor allem, okay, Themenwechsel. Vor allem Rework-Athleten fühlen sich jeden einzelnen Tag einfach nur super.
Schleichwerbung.
Ja.
Nein, aber ich glaube, der Conclusion von dem Ganzen ist einfach, das Mindset, das Gehirn, die Stimulation ist extrem entscheidend. Man setzt einen gewissen Reiz auch auf die Muskulatur, genauso wie auf das Gehirn. Und ich frage mich auch, ich bin da sehr jetzt auch schon dahinter, mich interessiert auch sehr, was zum Beispiel das HIIT-Training mit dem Gehirn macht. Das ist ja auch sehr, sehr viel Stress. Und das spricht man halt auch davon, dass es halt positive Auswirkungen hat, was das Gehirn betrifft. Ja.
Ja.
Die Frage ist halt, wenn man dann diesen Balken überschreitet, dass es dann zu viel ist, kann es natürlich auch negativ sein. Und das ist halt wieder diese B- und Entlastung. Und das ist halt im Triathlon extrem schwierig, muss ich ehrlich sein.
Absolut, also, oder?
Wirklich sehr
durch
schwer.
Durch die Umfänge, durch die Abwechslung, wie viel man machen muss, wo ist die Balance, wie
setzt man die? Stoßen wirklich sehr viele an ihre Grenzen. Jetzt nicht nur Grenzen ja. persönlich oder vom Körper her, sondern einfach dieses ja zu regulieren auch irgendwie. Ja.
Absolut. Das
ist echt schwer.
Was Hit-Training mit deinem Gehirn macht, ich glaube, wir haben schon einmal kurz drüber geredet, aber es ist sicher sinnvoll, es nochmal anzusprechen. Laktat ist erst vor kurzem, vor ein paar Monaten
Pseudohormon.
Ja, groß rausgekommen, dass es doch irgendwie auch eine Art Neurotransmitter ist, der die Blut-Hirn-Schranke durchschreitet und Effekte im Gehirn auslöst. Einer der größten Effekte, den man bis jetzt nachweisen kann, ist, dass es einfach Appetit vermindert.
Mhm, genau.
Ja. Aber ansonsten ist es definitiv das Potenzial da, dass Laktat noch viel mehr im Gehirn macht, als wir wissen. Also genau wie du sagst, wirklich die physiologische, neuronale Auswirkungen von High-Intensity-Training auf dein Gehirn. Wissen wir noch nicht. Der Körper ist ein Mysterium.
Ja.
Der Körper ist definitiv ein Mysterium. Und die Balance, die du ansprichst, ja, das ist natürlich das A und O. Ich meine, wenn man Ausdauersport auf seine absoluten Grundelemente herunterbricht, dann ist ja eigentlich die Quintessenz das Finden der optimalen Balance zwischen B- und Entlastung. Das ist alles, was Ausdauersport und was die Wissenschaft hinter Ausdauersport probiert herauszufinden. Ich will mich optimal weiterentwickeln. Was ist jetzt das optimale Verhältnis zwischen der Belastung, die ich setze, den Trainingsreizen und der Entlastung, der Ruhephase oder auch der aktiven Erholung? Das ist ja alles, worum es geht im Endeffekt.
Ja, und das sollte man halt dann auch ausreizen in erster Linie. Mhm. Und dass man dann halt eben auch schaut, das sage ich auch immer wieder, das haben wir auch oft angesprochen, umso mehr ich härter trainiere oder umso intensiver das Training generell wird, umso größere Erholung brauche ich. Mhm. Da haben wir auch oft darüber gesprochen, auch Dr. Stephen Seiler, dass er sagt, hey, geht's eher an der unteren Grenze und macht's die Wiederholung zum Beispiel öfter, auch von der Woche her, also die Summierung der Einheiten generell, und könnt ihr diesen Reiz öfter stimulieren, als wenn du einmal all out alles fährst. Und dann brauchst du viel länger zu erholen.
Ja, weil All-Out halt echt stressig ist für den Körper. Weil das halt wirklich ein Hammer ist, den du drauf hast, oder? Genau. Und stattdessen vielleicht einfach ein Intervall, was nicht ganz so hart ist, einmal mehr machen. Mehr Zeit sammeln, anstatt noch mehr drauf zu hauen. Weil wir vorher dann am Anfang doch über Schwimmen geredet haben und wir beide gemerkt haben, es ist wirklich gut gegangen. Ich meine, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht 1,15 auf 100 geschwommen, so wie jemand anderer hier in diesem Raum schon.
Wer?
Aber ich weiß auch nicht, ist es vielleicht...
So ein scheiß Angeber, wo ist der?
Das ist Joe da hinten in der Ecke.
Joe,
unser Aufnahmeleiter.
Ja, genau, der Kameramann.
Der Kameramann für den Podcast. Aber mir ist es tatsächlich nach 6,5, 7 Monaten ohne Schwimmen auch sehr gut gegangen, was ich so von mir nicht kenne, weil ich bin jetzt nicht wirklich der beste Schwimmer der Welt. Und als ich über den Sommer nicht schwimmen war, war das ganz anders, als ich wieder eingestiegen bin. Einer der größten Unterschiede war sicher, dass ich sehr dezidiert viel Oberkörperkrafttraining gemacht habe. Meinst du, das hat dann doch geholfen bei mir?
Ja, auf jeden Fall.
Ich
habe auch mit meinen Athleten viel Rumpftraining gemacht und Zugseiltraining. Eben, das einfach nur erhaltene Maßnahmen. Aber es ist trotzdem, der Weg in Schwimmtraining fällt dann einfach leichter. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, es macht einen großen Unterschied, ob ich zum Beispiel jetzt überhaupt keinen Sport mehr mache. Also wenn Schwimmen das Einzige ist oder generell, ich höre mit Sport generell auf in dieser Zeit, ist es ein Unterschied. Und wenn ich aber trotzdem versuche, mein Herz-Kreislauf-System mit anderen Belastungen fit zu halten, kommst du trotzdem oder steigst du auch leichter ein, natürlich.
Mhm. Ja. Kann man ja auch für Off-Season eigentlich auch sehr gut verwenden, oder? Anstatt zu sagen, ich meine, ich bin ein großer Fan von Off-Season, du wahrscheinlich auch, zumindest einmal im Jahr zu sagen, man fährt einfach ein bisschen runter, aber auch da nicht auf Null zu gehen, sondern zu sagen, mit gewissen High-Intensity, mit gewissen Sprints, mit kleinen Inputs kann man die Form gut erhalten, ne?
Und weil du Off-Season zum Beispiel ansprichst, man hat auch herausgefunden, was zum Beispiel eben die maximale Sauerstoffaufnahme betrifft, dass man quasi auch in der Off-Season zum Beispiel einmal die Woche so ein HIIT-Programm machen sollte, einfach um erhaltene Maßnahmen zu setzen, weil du dann in das Training mit der gleichen Qualität wie vorher wieder einsteigst und es fällt dir erstens nicht so hart und du kannst trotzdem dann die Stufen höher gehen, als wenn du in der Offseason gar nichts machst, auch vom Hit-Training mäßig. Und das Coole ist ja, es muss jetzt nicht unbedingt ein spezifisches Hit-Training sein. Zum Beispiel Hit-Training kann ja auch ein Fußballspiel sein oder Volleyballspiel oder sowas. Oder wenn du nur Schwimmer bist, Radfahren, oder wenn du nur Läufer bist, Radfahrst, ja, in der Offseason mehr oder weniger, weil du einfach das Herz-Kreislauf-System dementsprechend erhalte es dadurch.
Aber reden wir da einfach von wirklich sehr, sehr kurzen, sehr intensiven Sachen, also so Sprints einbauen oder dann
beides, auch längere, beides,
4, 5 Minuten
Sachen beides, auch machen? Beides ist möglich, ja. Aber ich würde eher dann so auf Sprints eingehen, weil es einfach schneller fertig ist, mehr oder weniger. Und ja, zum Beispiel Fußball spielen, ich meine, gut, Triathleten Fußball spielen, man stand, landet meistens im
macht's
Spital.
Macht es nicht. Unser Tipp, macht es einfach nicht, außer ihr kommt aus dem Fußball.
Ja, aber generell so Ballspielsachen sind sicherlich nicht, oder Crossfit oder sowas in der Art, ist sehr, sehr gut eigentlich. Ja?
Weil, wobei, hier muss man, glaube ich, ganz, ganz klar festhalten, ich unterschreibe alles, was du sagst, das habe ich genauso mitbekommen, nur hier hilft nicht mehr. Also viel hilft hier nicht. Hier geht's wirklich darum, die Erhaltungsmaßnahmen zu setzen, weil gewisse Leute werden 100% sich denken, aha, in der Offseason auch High-Intensity-Sachen setzen, um dann wieder besser ins Training einzusteigen. Ja, dann kann ich noch mehr davon machen, dann kann ich noch besser ins Training einsteigen.
Na,
das so führt ja dann alles wieder ein bisschen absurd. Ja.
Also dann brauchst du wieder Erholung und dann ist die Frage, mache ich jetzt Offseason oder nicht? Also von dem her, aber klar, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, zumindest einmal die Woche, und kann ja am besten Fall, muss es nicht unbedingt laufen sein, weil wir wissen ja, dreifache des Körpergewichts, längere Erholung, aber zum Beispiel Schwimmen oder sowas oder eine andere Sportart, wie gesagt, wäre, glaube ich, das Beste eigentlich. Oder Klettern, ist auch zum Beispiel sehr intensiv, ist jetzt kein HIIT-Training, aber...
Alter, warst du schon mal bouldern oder klettern?
Ja, ja.
Also die Finger und die
Wahnsinn,
Unterarme
oder? Brennen, Unterarmen,
was die für eine Kraft in den Unterarmen und
Fingern haben. Aber mir fällt jetzt nicht ein, kennst du das, wo du so mit dem Stecken, wie heißt denn das?
Ja, das ist quasi so eine Wand, die Löcher hat.
Ja, genau.
Und man hat zwei kurze Holzstäbe in der Hand.
Also ich habe noch nichts Brutaleres gemacht.
Indem man diese Holzstäbe in diese Löcher steckt, langsam die Wand hochzuklettern, no chance.
Ja,
ich bin da, das ist vorbei bei mir.
Das habe ich einmal geschafft, das war wirklich intensiv und da hat man richtig wie das Laktat oder keine Ahnung, aber es eine schierst mehr oder weniger. Also keine Ahnung, ist das falsche Wort, aber...
Das passt schon, das sagt man, schierst eine. Kein Problem, wir sind ja ein sehr hochdeutscher Podcast hier. Was mir auch noch aufgefallen ist, als ich heute wieder ins Schwimmen eingestiegen bin, ich war mit zwei Schwimmerkollegen von damals noch im Wasser und die eine hat erzählt, dass sie jetzt in der Lockdown-Phase viel aufs Laufen umsteigen wollte und sie halt sofort Probleme entwickelt. Mm. Und das hat mich dann an meine Studienkollegen erinnert, die, als wir auf den Halbmarathon alle ein bisschen hintrainiert haben, wo auch einer nach dem anderen gesagt hat, mein Knie, mein Sprunggelenk, meine Sehne, meine Bänder. Und dann habe ich teilweise an Athleten gedacht, die du trainierst, zum Beispiel an Simon Müller, der ja Umfänge trainiert wie ein junger Gott und der irgendwie nie was zu haben scheint. Mm. Und glaubst du, manche Leute sind einfach mehr geboren für solche Belastungen als andere?
Das ist eine gute Frage mit dem Geboren, weil das habe ich mich auch sehr lange auseinandergesetzt.
Oder ist es antrainiert?
Was halt das Talent, Geboren und so weiter betrifft. Aber ich glaube schon, das habe ich eh auch schon mal erwähnt, dass jeder eine individuelle Reitschwelle hat. Ja? Und der eine vertragt mehr, der andere weniger. Weil vielleicht auch ich bin so ein Paradebeispiel, dass halt ich tue mir schwer mit dem Laufen. Ich habe halt immer so kleine Problemchen. Ist ja auch klar, ich habe erst mit 16 mit dem Laufen begonnen. Davor bin ich nie gelaufen.
Ja.
Das ist logisch. Und natürlich jemand, der...
Weil man schon sagen muss, dass du wirklich solide Umfänge trainieren kannst. Also so ist nicht. Es ist ja nicht so, dass du von 20 Kilometern die Woche deine
leichten
Probleme hast.
Schon, aber machst ja doch. Das summiert sich dann durch die Trainingsjahre. Ich mache ja schon mittlerweile, letztens hat mich einer gefragt, 12 Jahre schon Triathlon, das muss man schon sagen. Ja, das summiert sich ja dann natürlich.
Ja.
Aber ich bin auch trotzdem übers Jahr hinweg bin ich trotzdem nur 2.500 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt nicht die Welt. Das ist 40, ein bisschen über 40
Kilometer. Du musst immer fragen, im Vergleich zu wem.
Ja, das ist natürlich.
Im
Vergleich zum Simon. Der Simon läuft 4000, und der schafft das ja auch, und das ist halt, das merkt man halt dann den Unterschied, dass er halt physiologisch gute Voraussetzungen hat.
Der kann das einfach, der kann sich's leisten.
Ja, der kann das, und warum sollte er es nicht machen können? Das Problem ist ja eigentlich, was mich oft gestellt habe, wir sind ja grundsätzlich fürs Laufen geboren, nur haben wir es halt verlernt durch unser moderne Gesellschaft. Weil früher hat man ja laufen können.
Also du meinst, der Mensch als Lebewesen von seiner Anatomie her sehr gut fürs Laufen
geschafft. Natürlich. Alles, wie wir da sind, auch die, zum Beispiel die Zehen, sind genau so anatomisch hergestellt, mehr oder weniger. Und nur so können wir laufen, weil zum Beispiel, wenn die Zehen länger werden, würden wir es jedes Mal brechen. Oder das Nackenband hinten, das ist einfach dazu da, dass wir nicht jedes Mal nach vorkippen beim Laufen. Also wir sind wirklich anatomisch perfekt ausgelegt fürs Laufen, aber trotzdem fällt es uns so schwer. Ja. Punkt 1 ist einmal definitiv, weil wir halt schon, das ist immer so ein kritisches Thema, weil viele dann sagen, ja, Magersucht, bla bla bla. Aber natürlich, wir sind schwer. Also der Europäer ist schwer. Boah. Zum Beispiel, ich habe 80 Kilo.
Da muss ich nachher kurz was dazu sagen, aber führ bitte den Punkt fertig aus. Ja.
Ich habe 80 Kilo. Natürlich tue ich mir schwerer und muss mehr stemmen als jemand, der 60 Kilo hat. Und natürlich vertragt der, der 60 Kilo hat, mehr Kilometer. Ja, rein hypothetisch jetzt einmal. Aber es hat ja einen Grund, warum zum Beispiel der Kipchoge so ausschaut, wie das ausschaut. Das ist ja jetzt nicht nur rein, weil er so geboren ist, sondern einfach zurückzuführen auf das Umfeld, das er geschaffen hat durch das Laufen und dadurch eigentlich der Körper so adoptiert, weil jedes Gewicht mehr Belastungen sind und da könnte er diese Belastungen nicht vertragen.
Weißt kennst du, was ich meine? Kennst du dieses Meme, wo sie so auf dem oberen Ende des Bildes Läufer, Marathonbeine haben und unten
dann geil, dass du das jetzt so ansprichst. Genau das hatte ich jetzt vor meinen Augen. Und, das wollte ich dir, ich habe das nämlich, ich war ja in Kenia und ich schwöre dir, ich habe eh auch ein Bild gemacht. Die haben einen Wadelumfang, das ist mein Unterarm. Das ist absurd, wirklich absurd. Und natürlich sieht man dann auch die Faserverteilung. Natürlich sind das mehr Typ 1 Fasern, weil die nicht so hypertrophieren wie bei uns.
Die haben wahrscheinlich eine halbe Typ 2 Faser in ihrem ganzen Bein.
Ja, und das ist natürlich dann auch zurückzuführen an der Physiologie eigentlich des Menschen. Ja? Mhm. Natürlich für uns, muss man ehrlich sagen, schaut optisch gesehen krankhaft aus, dass der so dünn ist. Das ist eigentlich lustig, irgendwie. Ja, aber das ist ja, wenn wir überfressen sind.
Es sagt ja auch viel über Kultur und Gesellschaft aus, was als gesund und was als ungesund gilt, oder? Ich meine, denk an die vergangene Zeit in Europa zurück, wo Fülligkeit sehr toll war, weil etwas fülliger sein automatisch verbunden war mit wohlhabender sein, weil man sich leisten konnte zu essen. Heute ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist sehr ästhetisch, wenn man schlank ist, etc. Ja. Da möchte ich eben kurz reingrätschen, bevor du vielleicht den nächsten Punkt ausführst. Wegen dem Gewicht. Eine Sache, die near and dear to my heart ist, weil ich ja will, dass Leute gesund und glücklich und gut leben können. Mein Vater hat mir letztens erzählt, er hat von Standard den Besser-Leben-Podcast angehört. Ich glaube, der ist vom Standard. Das ist immer so ein 20-Minuten-Halbe-Stunde-Podcast, wo zwei Redakteure vom Standard gewisse Themen aufgreifen, die sie kurz und knapp verpacken, damit Leute was für ihr Leben haben. Wie ist man glücklicher? Wie lebt man besser? Alles solche möglichen Themen. Und sie hatten letztens einen Gast und es ging um das Thema Body Positivity. Mhm. Was ja so ein bisschen, sag mal, das Gegenteils Movement von Body Shaming sein kann. Body Shaming ist, sich einzelne Aspekte einer Person herzunehmen und die dann zu shamen dafür, dass sie so ist. Ah, du bist zu dick. Mhm. Ah, du hast zu lange Haare, zu kurze Haare, deine Zähne, wie auch immer. Und dieses Body Positivity, Körperpositivitätsmovement soll ein bisschen sein, dass man sich denkt, jeder ist individuell, jeder ist, wie er ist, jeder ist, wie sie ist und es passt so. Soweit so gut, soweit auch absolut okay, finde ich nicht schlecht. Was jetzt dieser Gast gesagt hat in dem Podcast ist, dass Übergewicht, BMI, also Body Mass Index, absolut zu vernachlässigen ist. Das ist komplett egal dafür, wie wohl man sich fühlen soll, wie gesund man ist. Und das ist halt einfach Bullshit. Wenn es eine Sache gibt, wenn es einen Single Factor gibt, der dir sagen kann, wie wahrscheinlich du gewisse Krankheiten bekommst, wie Diabetes, alle möglichen Herzkrankheiten, Demenz, andere neurologische Sachen, dann ist es Übergewicht. Bei vielen Sachen weiß man tatsächlich nicht, was der auslösende Faktor ist, aber man kommt immer wieder darauf zurück, dass Übergewicht fast schon der Nummer 1 Risikofaktor für so viele Erkrankungen und auch für Sterblichkeit ist. Und dann stellt sich da eine angebliche Wissenschaftlerin hin und sagt, es ist komplett egal, was dein Body Mass Index ist. Das kannst du komplett über den Haufen werfen, wie viel du wiegst, ist egal. Und natürlich sage ich nicht, dass Body Mass Index und Gewicht der perfekte Faktor ist, um zu sagen, wie wohl du dich fühlst oder wie gesund du bist. Das sage ich ja nicht. Aber zu sagen, wenn du komplett übergewichtig bist, hat das überhaupt keinen Einfluss auf deine Gesundheit, auf dein Krankheitsrisiko, dann ist es halt einfach komplette Verweigerung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das ist eigentlich Körperverletzung. Mhm. Weil jetzt Leuten zu sagen, es ist ja per se nicht schlecht, Leuten zu sagen, hey, wie du ausschaust, ist sekundär. Es geht darum, wie du dich fühlst. Ist ja eine schöne Message. Aber wenn sich dann wirklich übergewichtige Leute denken, ich fühle mich jetzt wohl damit und passt schon, und dann haben sie einfach super erhöhtes Risiko für Krankheiten und sich auch unwohl zu fühlen und weniger gesund zu altern, dann ist das doch nicht gut. Und das ist wirklich gefährlich, meiner Meinung nach.
Das kann halt in die falsche Richtung gehen, das merke ich halt dann auch. In die Richtung, wenn man zum Beispiel so Models dann sieht, die halt dann natürlich ein bisschen mehr an den Rippen mehr oder weniger haben, ist auch per se gut, weil das ist ja auch wieder das andere Extrem, die zu wenig haben. Aber es muss man halt ein Mittelmaß finden. Aber ja, man muss sich einfach nur mal überlegen, allein schon, wir haben ja gesagt, das Dreifache vom Körpergewicht muss man stemmen. Umso mehr ich wiege, umso heftiger ist es natürlich. Und wenn ich dann mehr Gewicht habe, die Stufen steigen. Du musst dir mal überlegen, was das auf das Kniegelenk auswirkt. Und dann natürlich kommt das dann zu großen Problemen. Ja, das ist ganz, ganz klar. Und wie du eben auch sagst, dass die Krankheiten natürlich auch dementsprechend sich dann auch auswirken, ja, ist eh klar. Aber natürlich, ja, habe ich auch beim bei dem BMI auch gemerkt, dass es natürlich auch manche auf einmal rausspringt, dass der Übergewicht, also fett ist. Dabei ist es nicht so, weil das halt das, weil du eben schon sagst, das ist nicht der perfekte Indikator. Oder du,
absolut, BMI hat seine Faktor. Limitierungen. Bei extrem muskulösen, ja, Menschen zum Beispiel ja, ist es einfach schwierig bis komplett unbrauchbar.
Aber das ist ja die große Frage, wenn man jetzt beim Gewicht wären, was ist jetzt gut, mehr Fett zu haben oder mehr Muskelmasse? Weil Muskelmasse ist ja auch schwer, weißt du, was ich meine? Das heißt ja trotzdem auf das Kniegelenk, wirkt sich ja trotzdem auf. Es muss einfach für jeden individuell, ja, sein, aber natürlich kann man das jetzt so ausfahren und aber ich glaube, ja, die Message, was wir sagen wollten oder was du sagen wolltest, verstehe ich.
Ich würde auch niemals sagen, hey, diese Zahl BMI ist gut, die Zahl ist schlecht, diese Range ist gut. Das ist natürlich sinnlos. Es ist sinnlos, ja, zu sagen, da fängt es an gut zu sein, da hört es auf. Es ist einfach, so wie wir es hoffentlich immer sagen, es ist ein Werkzeug. Es ist ein gutes Werkzeug, um im Schnitt zu sagen, hey, du bist ungefähr in dem Bereich und jetzt sollte man mal näher hinschauen oder wir können sagen, es passt eh. Wenn du zum Beispiel sagst, schwer zu sein, einfach Belastung auf Gelenke, dadurch wird Laufen schwieriger, das ist einmal ein Punkt, aber wir wissen auch, dass Fettgewebe per se, Fettzellen, hochaktives Gewebe sind, die zum Beispiel pro-entzündliche Stoffe ausschütten, zum Beispiel. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum es dann zum Beispiel in Folge zu Diabetes führen kann, zu Herzkrankheiten etc. Das ist nur ein Faktor, darf man nicht vernachlässigen. Es ist oft komplizierter, als man denkt, aber
ich glaube, am Ende des Tages muss jeder selbst für sich wissen, was er will, wie er sich wohlfühlt und that's it. Es gibt keine goldene Regel, weil jeder ist individuell und jeder ist ein Mensch, der seine Entscheidungen frei wählen kann. Ja. Punkt. Das ist eigentlich, ja, Punkt.
Das unterschreibe ich. Mit der Ausnahme zu sagen, es ist alles gleich gut, weil das stimmt halt einfach
nicht. Das ist niemals der Fall,
weil oder? Gewisse Dinge führen halt, und da sind wir wieder beim Thema, ein Risiko ist halt nicht eine Verurteilung zu etwas. Wenn jetzt jemand, aus welchen Gründen auch immer, ein 10-mal höheres Risiko für eine Erkrankung hat, dann heißt das für das Individuum ja nichts. Wir haben oft über Wissenschaft geredet und über die Effekte, die in diesen Studien herauskommen. Es ist halt immer ein Durchschnitt. Und ein Durchschnittseffekt sagt über dich als Individuum ja per se einmal nichts aus. Nur weil ich ein 100-mal höheres Risiko für Herzkrankheiten habe, heißt das nicht, dass ich die Herzkrankheit bekomme. Und du könntest die schon bekommen und ich nicht. Aber wenn man gesund und lange leben will, dann ist es vielleicht auch kein schlechter Tipp, auf gewisse Dinge zu achten. Das ist natürlich alles, was ich sagen will. Ich will einfach, es ist einfach vereinfacht zu sagen, das ist, Körpergewicht ist wurscht. Das stimmt halt einfach nicht. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber natürlich muss, genau wie du sagst, jedes Individuum für sich selber klarkommen und Entscheidungen treffen. Ja, natürlich.
Und natürlich sind dann auch gewisse Limits für jeden individuell. Weil zum Beispiel, ich merke auch bei mir, natürlich versuche ich auch Gewicht zu verlieren, aber es ist trotzdem irgendeine Grenze und dann ist halt die Kosten-Nutzen-Frage auch da, mhm, dass ich mich dann richtig runterhungern muss und ein extremes Defizit eingehen muss, damit ich da jetzt wirklich schlanker werde oder weniger Gewicht habe, dann ist halt die Frage, natürlich, jeder sagt zu mir, hey, du bist eh dünn, ja, aber wir gehen jetzt einmal wirklich auf den Next Level, leistungsorientiert zu arbeiten oder auch profimäßig, schauen wir uns, bestes Beispiel ist Jan Frodeno, wie der austrainiert ist, Wahnsinn. Das ist absurd Wahnsinn. Teilweise.
Aber wie gesund und, er auch ausschaut, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt, ja, weil vielleicht, das ist ja auch wieder das Thema, weil ich habe auch letztens ein Bild gesehen, wo er, derjenige, auch extrem austrainiert war, aber ja, es hat einfach nicht gesund ausgeschaut.
Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja,
ja. Aber ja, das ist halt, was ist, ja, es ist sehr schwierig. Es ist aber lustig, dass eine Laie das eigentlich sieht, optisch gesehen. Aber es ist wieder mit der Lauftechnik. Ah. Du siehst ja auch, ach, der läuft schön und dann weiß ich, obwohl ich keine Ahnung habe von Technik, dann weiß ich trotzdem, das schaut ökonomisch aus, mehr oder weniger, ja. Aber das ist lustig eigentlich. Ja,
interessanter Punkt, dass oft das intuitive Verständnis von etwas sehr akkurat sein kann, anderswo wieder nicht. Spannende Frage, ob man sagen kann, dass wenn jemand gesünder ausschaut und ausgezehrt ist, ob der auch wirklich gesünder ist. Spannende Frage, kann ich dir so gar nicht beantworten.
Aber es gibt definitiv Unterschiede. Also ich habe schon gesehen, dass manche Menschen einfach gut austrainiert ausschauen, weil die Physiologie ganz anders ist als zum Beispiel bei mir, weil ja ich eine ganz andere Vergangenheit habe und der muss aber jetzt keinen langen Prozess dafür tun, damit er so aussieht. Weißt du, was ich meine? Der muss jetzt nicht runterhungern und so. Ja. Der schaut einfach so aus, das ist seine Physiologie. Und dann kommt halt ich, wo ich eben eher schon massiger bin, muss man ehrlich sagen, ja, hypertrophierleichter, dass da meine Grenzen natürlich dann sind. Mhm. Ja, und das ist auch beim Bodybuilding, habe ich auch letztens mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, er hat Bodybuilding gemacht und er hat einfach nicht aufbauen können, ja, weil das seine Grenze dann irgendwo ist. Ja, außer er hilft dann nach mit irgendwelchen Mitteln.
wie so viele im Kraftsport.
Ja, das ist ja dann klar irgendwie. Ja. Und das wollen ja auch dann viele mit Doping versuchen, dass sie halt dann irgendwie nachhelfen, damit ich eben über meine Limits hinausgehen kann.
Da sind wir dann irgendwie beim persönlichen genetischen Limit für Leistung, oder? Ich meine, so ehrlich müssen wir uns sein.
Nicht jeder kann
no die limits, Leistung. No limits, human is no limited.
Ja, das ist halt eine spannende Frage, oder?
Ist
jeder not limited?
Nein, also...
Nein, oder?
Nein, also ganz... Das ist halt... Diese Message hört sich geil an und ist auch motivierend und mit viel Arbeit kann ich alles erreichen. Na, es ist leider nicht so, weil Das ist gerade Beispiel, wenn da gibt Jogger, wenn der mit 6 Jahren 40 Kilometer schon gelaufen ist und kein Mensch bis jetzt auf der Welt, das ist eindeutig, macht das so lange wie er und ist auch so erfolgreich wie er. Das muss man mal auch durchzahnen. Ja. Und dann natürlich hat sich der nicht jetzt umgebracht, mehr oder weniger, ja, sondern es ist einfach von leicht aus der Hand gegangen, das muss man ehrlich sein. Ja. Natürlich mit dem Argument No Human is Limited, das ist halt schwer auch ein bisschen nachvollziehen, weil das auch irgendwie den falschen Ehrgeiz holen kann. Auch das sehe ich auch sehr viel bei Strava mit Sanders zum Beispiel, dass er halt ja die Workouts postet, die fahre ich nach und so. Und das ist halt dann, natürlich habe ich das auch einmal gemacht und er hat halt ganz andere Bereiche und das geht einfach nicht und es gibt Limits, ja. Natürlich kann man mit sehr viel Arbeit und sehr harter Arbeit das irgendwie kompensieren, aber man muss dann auch irgendwie Realist sein, ja. Das ist ja auch irgendwie so Realitätsverlust, was ich immer sehe in Instagram, mit egal was, ob das jetzt im Sport ist oder auch Bilder sind bearbeitet oder es ist einfach eine Scheinwelt.
Social Media ist einfach der größte Realitätsverlust,
den Ich denke schon ein bisschen weiter. Was macht das mit, zum Beispiel wir haben schon Erfahrung, wir sind schon im dementsprechenden Alter, auch unsere Hörer dementsprechend, ja. Aber du musst dir mal die Frage stellen, was das mit Kindern oder Jugendlichen oder noch Jüngeren macht, damit aufwachsen.
Aber seien wir uns ehrlich, auch mit uns, es ist ein so neues Medium. Ja. Wir als ganze Spezies, wir sind einfach nicht da, wir wissen, ich habe letztens nur kurzer Einwurf, ja, super tollen Podcast von einem Neurowissenschaftler über Handys gehört und der hat gesagt, wir haben ja alle keine Ahnung, was das mit uns macht. Das ist noch ein so neues Medium und vor allem jetzt mit Smartphones und Social Media, was auf uns hereinprasselt. Wir haben ja alle keine Ahnung, was das in 10, 20 Jahren für Folgen haben wird für uns.
Kann positive oder negative
haben. Natürlich, aber wir wissen es halt einfach nicht, weil es so neu ist für uns als Lebewesen. Mhm. Aber ja, so wie du sagst.
Aber es ist halt generell mit News oder auch Nachrichten. Es sind so viele Nachrichten für uns, ja, oder so viele Informationen, die wir eigentlich gar nicht verarbeiten können. Und das ist halt dann schon spannend, was es halt neuronal auch mit uns macht, ja. Und
das spannend.
Thema halt nochmal zurückzukommen bezüglich den Limits. Mhm. Jeder hat Limits, zum Beispiel, Paradebeispiel, ich will niemals 30 Minuten laufen können, das geht einfach nicht, ja, das, am Zehner, genau, 30 Minuten am Zehner, 3 Minuten am Kilometer, das geht einfach nicht, ja, genauso wie andere nicht unter 17 Minuten oder 16 Minuten schwimmen können, ja, oder 14 Minuten, es gibt dann irgendwelche Unterschiede natürlich und das ist halt dann auch irgendwie teilweise der falsche Ehrgeiz, dass ich halt Paradebeispiel jetzt mit Sanders oder da gibt's ja noch einen anderen, wie soll ich das gut formulieren, Psycho Sam Long, oder?
Kennst du Sam Long,
ja, so yo. Der ist auch ein cooler Typ, aber der hat halt, der hat halt auch extrem gute, das ist so, ich könnte auch,
jetzt geht's los.
Das ist so absurd, was der fährt. Der fährt, weiß ich nicht, 45 Minuten mit 370 Watt. Das fahren wir gerade mal 3 Minuten, wenn überhaupt, weißt du, was ich meine? Und das ist auch ziemlich,
das sind meine Hit-Intervalle.
Das sind dann halt schon physiologisch andere Voraussetzungen und der Bur ist erst 23, oder?
Das ist echt absurd. Das ist halt echt.
Und dann kann man sich schon, natürlich kann der sagen, halt ja, no limits, Thema, ja. Oder, weißt du, was ich meine? Aber da muss man sich wirklich die Frage stellen, das ja. geht halt dann auch irgendwie ja. nicht.
Weißt ja? du, wenn die Message, no limit, wie hast du gesagt, no human has, wie war die,
der Slogan? Warte, lass mich kurz, the human is non limited.
Ja.
Er hat das, schon geil, ich habe mir die Videos schon öfter angeschaut von ihm, das ist schon geil.
Kipchoge sagst
du. Ja, Kipchoge, da kriegst du wirklich Gänsehaut, ja. wie er das so, auch wie er das so ausstrahlt, oder wie er die Persönlichkeit ist, ja, das ist ja auch
wirklich eine Werbefigur.
Ja,
das ist gut, ja.
Und vor allem hast du, von Oxford hat er mal einen Vortrag gehalten, und er ist so eine ruhige Persönlichkeit und auch sehr gebildet, er liest sehr viel und beschäftigt sich auch damit.
Das ist cool. Was ihm auch sehr eine nötige Ruhe gibt, um einfach im Training nichts Dummes zu drahen durch die Erfahrung. Aber nochmal kurz zu der Aussage. Ich glaube, was wir ja auch oft vertreten, ist die Meinung, nichts ist per se schwarz und weiß, eins oder null.
Ja.
Das heißt, auch diese Aussage hat positive wie negative Aspekte. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, die meisten Leute haben heute eher Probleme, sich zu motivieren, als dass sie zu viel machen. Das heißt, vielleicht hat diese Aussage, richtet sie mehr Gutes an als Schlechtes.
Ja,
weil wenn sie in mehr Menschen das auslöst, zu sagen, no human is limited, ich habe kein Limit, dann gehe ich jetzt einfach mal was an. Ich fühle mich irgendwie beflügelt, jetzt ein Projekt anzugehen. Ob es jetzt körperlich ist, ob es was Geistiges ist, eine Ausbildung, wie auch immer. Dann kann es ja sehr viel Positives auslösen. Aber natürlich in manchen Leuten, die dann denken, sie sind nicht limited und sie wollen was ganz Krasses erreichen und hauen dann noch mehr drauf, da wird es wieder schlechte Folgen haben. Es ist immer die Balancefrage, immer.
Also die Masse, natürlich, treibe ich die an. Aber wir gehen jetzt wirklich ins Individuelle und wenn du wirklich einen jungen Nachwuchssportler hast und ihm das so vermittelst, wenn er sagt, hey, ich möchte zum Beispiel Olympiasieger werden und du sagst als Trainer oder wie auch immer, ja, dann trainier einfach mehr, noch härter, noch mehr. Na, das geht dann nicht auf. Ja. Und da muss man dann auch Realist zu sich selbst sein und eingestehen, ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, und die Grenzen erkennen. Und ich glaube, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das auch ein bisschen mit Bildung zu tun hat.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Oder
führ das aus, was genau meinst du?
Naja, wie soll ich das jetzt wirklich, sagen wir mal so, nicht so krass zu formulieren?
Doch, hau die Hot Takes raus. Dafür ist dieser Podcast genau das Richtige. Kontroverse.
Ja.
Wir sind eh viel zu, zu konform oft.
Mir ist aufgefallen, so quasi be smart und auch intelligent.
Ja.
Und natürlich, ich würde gerne ein Beispiel hernehmen, zum Beispiel der Simon. Ja? Für mich ein sehr, sehr intelligenter Mensch.
Dein Athlet Simon Müller,
genau, oder? Simon Müller.
Eigentlich Amateur-Age-Group-Athlet,
aber
schreibt für StreamHack und
ist aber
wirklich erfolgreich dafür, dass er nicht Profi ist.
Für Wahnsinn. Mich ein Paradebeispiel. Ja? Der ist wirklich, und er weiß, was er tut. Auch im richtigen Moment. Er kann das abfangen, er weiß, er kann sich das zutrauen, er kann es zumuten und er hat auch Erfolg damit.
Ja. Ja?
Und er ist jetzt nicht so, dass er nach die 130 Kilometer in der Woche laufen, zusätzlich zu den 10 Stunden Radfahren, jetzt so am Limit ist, dass er geistig für etwas anderes nicht mehr Zeit hat. Das heißt, das Training quasi so an seinen Ressourcen zehrt, genau, danke, dass er nichts mehr Kopf für andere Dinge hat, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und natürlich ist dann eben diese Kosten-Nutzen-Waage immer sehr, sehr entscheidend. Und natürlich, wenn ich einen hohen Input habe und der Output dann viel zu klein ist, muss ich mir dann eben diese Frage stellen, als Profisportler, Leistungssportler oder Nachwuchssportler, eben wenn man da
als leistungsorientierter Sportler,
vor allem Jugendlicher, ob das auch irgendwie einen Sinn hat, natürlich. Mhm. Ja? Weil dieser Olympiatraum haben ja schon sehr, sehr viele gehabt und ich habe auch in meinem Umfeld sehr mitbekommen, dass sehr viele träumen, aber diese Umsetzung hat dann meistens nicht gereicht, weil andere Faktoren dann meistens schwieriger waren oder andere Faktoren entscheidender.
Ja,
weil natürlich darf es nicht sein, wenn du wirklich einen top talentierten Sportler hast und es gehen die finanziellen Mittel aus und er kann diesen Sport zum Beispiel nicht ausüben, das ist zum Beispiel richtig scheiße. Das muss ich ehrlich dazu sein. Es gibt sicher sehr, sehr viele da draußen, die richtig cooles Potenzial hätten, Olympiasieger in Österreich zu werden, aber dann einfach andere Faktoren einfach dann nicht mitgespielt haben. Ja, das ist natürlich scheiße. Aber es gibt auch andere, die halt physiologisch nicht diese Voraussetzungen haben, aber versuchen, alles an eine Karte zu setzen und dann eigentlich mehr zerstören, auch körperliche, weil wir haben ja schon gesagt, dass das körperlich trotzdem als Leistungssportler, Triathlet, Profisportler, das kostet sehr viele Ressourcen, ja, und man muss, das ist sehr viel Stress und das zerstöre ich auch viel, ja, und wenn ich halt dann dementsprechend nicht regeneriere oder auch gut regeneriere, trotzdem sehr viel Stress, weil Profisportler kann man nicht immer sein. Und ich glaube auch dieses Thema, was ist danach? Ja, das spricht, das ist ja nur eine Momentaufnahme, da hat der Olympiasieger, alle freuen sich, alle klatschen, das ist ja Unterhaltung, aber was macht das mit den Menschen? Ich glaube, das ist auch einmal so eine richtig geile Frage, das habe ich eh auch einmal gepostet, seit längerem hat es dann auch so einen Beitrag gegeben, was Depressionen, Burnout betrifft mit Profisportler und das ist natürlich sehr, sehr interessant.
Und so hart müssen wir auch sein, der Masse. Auch uns ist es ja wirklich egal, was mit dem geilen Helden passiert, wenn er dann nicht mehr der große Held ist. Der große Olympiasieger, der dann nicht mehr Sport macht, das ist der Masse ja egal. Aber was dann
mit der Person passiert... Genau, und es gibt halt schon viele... Auch letztens habe ich einen Deutschen, der bei den Olympischen Spielen war, lass mich kurz überlegen, 2000. Die haben mir den angeschaut, wer ist das? Den kenne ich nicht. Und ich kenne wirklich viele oder alle fast. Der hat dann aufgehört, ja. Da hat es auch einen Österreicher gegeben, wir hatten der Kaisen, der hat auch 2018 bei den Olympischen Spielen teilgenommen. Das war ein Ungarer und der hat dann, weiß gar nicht mehr, wie der Kaisen hat, und der hat dann auch dann aufgehört. Mhm. Ja. Und natürlich, ja, das ist halt schon sehr, sehr faszinierend, diese Limits. Natürlich, man kann niemals sagen, du hast die Limits oder die, das weiß man ja im Endeffekt nicht, ja. Das ist das Schwierige.
Ja, you can't reach your goal if you don't try. Aber ich glaube, ich bin schon bei dir und ich glaube, es kann unglaublich viel Leid für eine Person auslösen, wenn du dieser Maxime verfolgst. No limit. No human has a limit. Genau, ja. Und du willst das Größte erreichen und du stellst dir das jedes Mal vor. Ich kann genau das Gleiche erreichen wie dieser andere Athlet, wie diese andere Athletin und bist irgendwann mit der Tatsache konfrontiert, dass du es eben nicht kannst. Und da braucht es halt eine große Persönlichkeit, ja. Also entweder du hast schon viel, viel gelernt, viel mitgenommen aus deinem Leben, hast gute Mentoren oder eben nicht und haust immer weiter drauf und denkst, wenn ich nur noch weiter Gas gebe und noch mehr mache, wird's schon werden. Das, also gerade wenn du so leistungsorientiert bist, das kann schon viel Leid auslösen. Und das muss dann halt auch nicht einmal der große Profisportler sein. Das kann auch der Amateur sein, der sich gewisse Zeitziele gesetzt hat, der sich gewisse kleinere Ziele gesetzt hat und der denkt sich, naja, wenn das mein Kumpel, mein Trainingskollege erreichen kann, dann muss ich das ja auch erreichen können. Das stimmt schon. Hin und wieder einfach mal stehen bleiben und sich die Frage zu stellen, wo stehe ich? Was ist der Input? Was ist der Output? Ist es mir das wert?
Und muss ich nachhelfen?
Wie das, denn?
Naja, mit Doping zum Beispiel, das ist ja auch dann die große, das ist der nächste Schritt dann quasi, wenn ich das nicht, weil es haben wir ja auch oft gehört, oder Icarus, oder wie auch immer, ja, wenn du erfolgreich sein willst, musst du das nehmen. Das haben ja auch dann viele gesagt und das halt dann auch verkauft so. Ja. Und das ist halt auch das falsche Umfeld, was du dann bekommst, ja. Und das ist halt dann echt krass und auch abgesehen vom Sport, es ist ja andere Bereiche auch, nicht jeder kann Mediziner werden oder kann Medizin studieren, weil das einfach, ja, es sind dann eigentlich deine geistigen oder kognitiven Grenzen dann auch irgendwie, oder? Weil das echt faszinierend dann auch irgendwie ist. Da, andere müssen das machen, weil sie das gut können, andere das, ja?
Und da schließt sich irgendwie der Kreis zu dem, was wir ganz, ganz am Anfang gesagt haben, zwischen der Unterschied zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Wenn du so getrieben bist, von deinem Ziel etwas erreichen zu wollen, dass du es nicht sein lassen kannst, noch weiter Gas zu geben, auch zu verbotenen Mitteln zu greifen, Leute in deinem Umfeld zu schädigen, dich selbst zu schädigen. Ich glaube, das sind alles zumindest im Aggregat relativ eindeutige Zeichen, dass es nicht mehr gesund ist, was du machst. Weil was ist denn im Endeffekt das höchste Ziel des Lebens, egal von wem? Du willst doch ein zufriedenes, glückliches und vor allem bedeutungsvolles Leben leben. Und du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, der alles in seiner Macht Stehende tut, um sein Ziel zu erreichen und den Erfolg zu erreichen, dass der noch diese Aspekte in seinem Leben hat von Glück, Bedeutsamkeit, Zufriedenheit. Ein Lance Armstrong, der 7 Tour de France Titel sich geholt hat, der auf diesem Weg dorthin gedopt hat wie nichts, aber nicht nur das, auch seine Teammitglieder zu Dingen genötigt hat, erpresst hat wie nichts, der dann auch aufgeflogen ist, der so viel verloren hat, und der jetzt, wo alles offen ist und wo er quasi geläutert ist, eigentlich wahrscheinlich ein sehr cooles Leben lebt, weil er irgendwie wieder seinen Frieden mit den Medien geschlossen. Natürlich wissen wir es nicht, wir können nicht in ihn reinschauen, aber zumindest dieser Weg dorthin, wo er hat den höchsten Erfolg erreicht, den jemals ein Radsportler erreicht hat, so gesehen. Wird er zufrieden und glücklich damit gewesen sein? Ich bezweifle es.
Ja, aber wenn man zum Beispiel Lance Armstrong hernimmt, er war halt trotzdem ein geiler Sportler.
Hey, es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Und
bitte Leute, es sind nur zwei vielleicht einstellige Prozentzahl, die du dich dadurch verbesserst, was Doping betrifft. Weil viele glauben ja, ich glaube, das haben wir eh schon öfter angesprochen, dass ja, ich nehme jetzt Doping und dann wäre ich zum Weltstar. Ja. Na, so ist es auch nicht. Weil ja, dann sind wieder physiologische Grenzen.
Ja. Physiologische Grenzen. Beim Armstrong muss man auch sagen, er war, glaube ich, ein unglaublich smarter Kerl. Da sind wir wieder bei dem Thema. Weil wie oft ist er gestürzt, wie oft ist er verletzungsbedingt ausgefallen? Ich meine, ich war zu der Zeit noch nicht Radsportfan, als er aktiv unterwegs war, aber nicht, dass ich wüsste, dass der jemals Orgelstürze hatte. Heutzutage schaut das ganz anders aus. Aber ich bin trotzdem fast der festen Überzeugung, dass dieses beinharte Denken, ich muss diesen Erfolg erreichen, ich muss alles in meiner Macht Stehende tun, ich füge Menschen um mir herum damit Schaden zu, nur um dieses Ziel zu erreichen, das kann doch nicht zu netto mehr Glück führen als es nicht zu tun.
Aber ist das nicht eigentlich von unserer Gesellschaft so verlangt? Weil Paradebeispiel ist jetzt da jemand, der Koffein zu sich nimmt, damit er leistungsfähiger wird, oder raucht, Nikotin zu sich nimmt, oder am Abend mehrere Biers braucht, damit er das Leben da blast, mehr oder weniger. Das ist ja dann auch eigentlich eine Frage, ja? Dieser Leistungsdruck in unserer Gesellschaft. Und ich habe mir schon sehr, sehr oft gefragt, oder auch diese, habe ich einmal einen Beitrag geschrieben für Sweat Athlete, oder? Ja, Sweat Athlete, dass sie, sind wir zu verwöhnt für Erfolg? Oh. Da habe ich mir die Frage gestellt, weil ich ja Paradebeispiel gehabt habe von Kenia. Und da habe ich halt schon gemerkt, dass das ein sehr glückliches Volk ist. Also wir haben sie jetzt sehr glücklich, natürlich kann ich nicht hineinschauen, weil das ist immer, du siehst immer das andere. Ich habe natürlich auch ein Buch darüber gelesen, so, der hat in Kenia gelebt und die haben auch sehr große Alkoholprobleme, ja. Aber es wurscht jetzt einmal davon. Aber ich merke halt, dass wir immer verwöhnter werden. Ja. Wir brauchen nur noch in den Kühlschrank reingreifen, da ist das Essen, wir bestellen Essen, wir setzen uns ins Auto, fahren zum Supermarkt. Wir müssen keine Schuhbänder mehr schnüren, wir schlupfen rein. Ja. Natürlich wirkt sich das vom Mindsetting aus und natürlich unser Nachwuchs oder auch Kinder, Jugendliche, wie auch immer, wirkt sich das natürlich aus. Und ich glaube natürlich, diesen Biss, diese Gier nach Erfolg oder dieser Leistungsdruck haben sehr, sehr, sehr viele Menschen gar nicht mehr, sondern tun halt nur das Mindeste, um quasi zu leben, ja, weil es halt ausreichend ist, weil du brauchst ja heutzutage, brauchst ja nur noch eine WhatsApp-Nachricht schreiben und fertig, ja. Du musst dich jetzt eigentlich nicht mehr kümmern um irgendetwas, ja? Und das geht halt natürlich auch wieder in die andere falsche Richtung.
Du sprichst eigentlich zwei absolut gegensätzliche Dinge gerade an, die aber beide stimmen. Das ist ein gutes Beispiel fürs Leben. Oft sind zwei gegensätzliche Dinge gleichzeitig
wahr. Willkommen bei der Therapiesitzung Massimo Köstl-Lenz und Alexander Gref.
Jawohl. Ich gebe dir recht. Einerseits sind wir sehr verwöhnt. Uns geht ein gewisser Drive ab. Andererseits ist Leistungsgedanke ein zentrales Maxim unserer Gesellschaft. Das ist paradox. Es sind nämlich zwei Gegensätze, die gleichzeitig gelten.
Obwohl wir sehr voll sind als Menschen. Ja. Wir sind eigentlich voll. Ja. Also auch evolutionsbedingt.
Ja. Na, das ist interessant. Es sind ja auch zwei absolut unterschiedliche Netzwerke in deinem Gehirn, die für diese Dinge sorgen. Man kann ganz grob sagen, Dopamin, das Netzwerk von Antrieb, Ziele verfolgen, wohin wollen, und Serotonin, ein Molekül, ein Neurotransmitter von Glücklichkeit, zufrieden mit dem, was du hast. Und wir sind auch hier wieder bei der optimalen Balance. Es gibt Leute, die extrem getrieben sind, die ganze Zeit etwas erreichen. Sobald sie es erreicht haben, muss das nächste Ziel her. Ja. Höher, weiter, schneller. Das ist Dopamin. Serotonin ist das, was ich habe, ist gut. Was ich habe, passt. Ich bin zufrieden in dem Moment. Ich kann genießen, was ich habe. Beides davon kann zu viel sein und kann Balance, zu wenig sein. Balance. Und kann zu Problemen führen. Jemand, der die ganze Zeit getrieben ist, immer Höheres erreichen will, der kann Olympiasieger werden und ist dann unzufrieden mit seinem Leben und wird depressiv, weil er dann nicht noch weiter kann. Weil
das war ja eigentlich der Fall mit Jan
Frodeno. Ein anderer, der hat dann nicht genug von dem Serotonin, was ihn in dem Moment einfach glücklich macht mit dem, was er hat. Der andere hat zu wenig davon und hat überhaupt keinen Antrieb. Der kann sich nicht mal dazu bringen, im Morgen aus dem Bett zu steigen. Klassischer Fall von Depression. Der hat zu wenig davon. Beispiel. Sehr simplifiziert jetzt alles. Aber das ist schon recht. Es ist kompliziert.
Weil ich habe auch einmal einfach in den Raum gestellt, ja, wenn du in Kenia zum Beispiel überall an jeder Ecke einen McDonald's hinstellst, ich glaube nicht, dass die Masse dann oder eben ein Kipchoge rauskommen wird. Und ich habe nicht die Angst, aber ich bin davon überzeugt, dass in den nächsten Jahrzehnten oder wie auch immer das irgendwie sich drehen wird. Also dass Kenia jetzt nicht mehr so erfolgreich sein wird, weil ich merke ja trotzdem, sie werden trotzdem verwöhnter, spielen mit Handys.
Interessante These, ja. Man hat sich ja seit Jahrzehnten gefragt, warum gewisse Bevölkerungsgruppen, warum Läufer in gewissen Ländern so viel erfolgreicher sind als andere. Spielt vielleicht rein, ja. Ich glaube auch, weil du oft von so großen Namen wie Frodeno und Kipchoge redest. Ich glaube, sicher ein Faktor, der diese Stars zu solchen Stars macht, ist eine sehr optimale Balance zwischen diesen Systemen, zwischen dem Antriebssystem und dem Glücklichkeitssystem. Beim Frodeno hat man ja gemerkt, mit seiner leichten Depression nach Olympia und wie er sich wieder gefangen hat und jetzt ein wesentlich größerer Sportler ist als davor. Und ein Kipchoge wird das auch haben.
Persönlichkeitsentwicklung teilweise,
ja. Deren Balance zwischen, ich fühle mich angetrieben, immer mehr zu erreichen und weiterzugehen und besser zu werden und aber auch gleichzeitig mit dem, was ich habe, wirklich auch sehr zufrieden zu sein, auch innehalten zu können und es zu genießen, die werden ein sehr, sehr gutes, ausbalanciertes System haben für das, was sie machen wollen. Yes.
Und das ist in erster Linie mal zurückzuführen aufgrund der Gelassenheit, weil sie ja schon einen Erfolg hatten. Und man merkt auch beim Training vom Kipchoge, dass der jetzt, wenn er zum Beispiel 20x400 läuft, dass der nicht sich am Boden hinlegen muss, weil er so kaputt ist, sondern eigentlich wirklich sehr, sehr das aerobe System trainiert. Ja. Und einfach sagt, und das, was mir wirklich geil aufgefallen ist, es ist nicht so, dass der Kipchoge egoistisch ist und einfach davon rennt allen anderen beim Gruppentraining, sondern er ist in der Mitte oder sogar hinten. Mhm. Ja. Das ist schon sehr faszinierend, weil du denkst dir, hey, das ist der beste Läufer auf der Welt und er läuft in der Mitte der Gruppe. Mhm. Und das musst du dir mal zum Denken geben. Und warum du die zwei ansprichst, was mir auch auffällt, ist, dass sie sehr, sehr intelligent ist. Und meine Fragestellung war auch einmal, muss ich für einen erfolgreicher Sportler oder für erfolgreicher Sportler sein, intelligent sein? Ja. Muhammad Ali, der war auch Wahnsinn, was der eigentlich für... wie soll ich sagen, Sprüche geklopft hat.
Es gibt viele Beispiele, ein Armstrong ja auch, wie der in Interviews reden kann, was der heutzutage macht, wie er sich sein eigenes Business aufbaut. Es gibt viele, viele Beispiele von, das ist schon ein interessanter Punkt, diese richtig großen Stars, die man einfach kennt, die auch weit über ihren Sport hinaus noch irgendwie Relevanz haben, das sind meistens Leute, die wirklich smart und intelligent sind, was immer jetzt Intelligenz, wie man es genau definieren will. Es gibt ja verschiedene Definitionen und Messarten von Intelligenz, aber du bist da schon was auf der Spur, glaube ich. Das ist sicher ein Thema, was wir uns mal extra rauspicken sollten, weil das wirklich interessante und tiefe Insights sind. Was auch interessant ist, was du angesprochen hast, ist, dass ein Sam Long, der so jung ist und schon so erfolgreich ist, im Radsport gibt's ja auch so viele junge Leute, die heutzutage schon so gut sind und alles gewinnen, obwohl man früher immer gesagt hat, man braucht Jahrzehnte der Vorbereitung, um wohin zu kommen, weil du auch das Thema mit weil wir auch das Thema angesprochen haben, was sind deine Limits, was ist genetisch bedingt, was ist umfeldbedingt, und dass heute immer jüngere Leute noch erfolgreicher werden und die Besten in ihrem Sport sind. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir sehr gerne mal wieder vielleicht mit einem Gast, vielleicht wieder mal mit Peter Leo erörtern würden, weil er ja auch aus dem Radsport kommt. Viele, viele spannende offene Fragen noch. Ja?
Das ist echt faszinierend eigentlich. Aber intelligent bedeutet nicht, irgendwas gut wiederzugeben, was ich gelesen habe oder sowas, weil das ist auch immer so, was man dann teilweise hat. Aber einfach auch Intelligenz bedeutet sich, Gedanken über andere Dinge zu machen zum Beispiel. Ja.
Intelligenz ist tatsächlich sehr multidimensional. Ja.
Aber echt spannende Fragen eigentlich. Wir haben eigentlich mehr Fragen als Antworten.
Es geht immer weiter.
Aber die so letzte ist Episode Leben, dieser auch.
Das so ist das Leben. Leben, ja.
Nächste Antwort führt zur nächsten Frage.
Ich glaube, ich habe den Spruch vielleicht schon mal gesagt. Wenn, dann tut es mir leid, ich sage ihn einfach noch einmal. Ein Lehrer von mir hat mal eine Geschichte erzählt, was in seiner ersten Uni-Vorlesung gesagt wurde. Der Dozent hat sich hingestellt und einen Kreis auf die Tafel gemalt oder auf die Wand. Und dann die Studierenden gefragt, das hier, also er hat zuerst gesagt, das hier, dieser Kreis in der Mitte, das ist euer Wissen. Am Ende eures Studiums wird Folgendes passieren. Und dann hat er einen größeren Kreis darum herum gemalt und dann gefragt, was ist jetzt größer geworden? Und die Antwort war natürlich, ja, unser Wissen ist größer geworden, wir wissen jetzt mehr. Nice. Und er so, nein, der Horizont eures Nichtwissens ist größer geworden.
Es mehr Fragen aufwirft.
Je mehr du weißt, desto mehr weißt du, wie wenig du weißt. Mhm. Und jedes Kind kennt diesen Spruch von, ich glaube, es war Aristoteles oder Sokrates, einer von beiden, tut mir leid. jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Und jedes Kind kennt den Spruch, aber erst wenn man älter wird, dann fängt man langsam mehr und mehr an zu verstehen, wie wahr das eigentlich ist.
Das ist so wie ungefähr mit dem Universum, weil man weiß auch nicht wirklich. Das ist so ungreifbar.
Wir wissen ja gar nichts.
Fragen,
wir wissen ja gar nichts.
Mehr Antworten führen zu mehr Fragen. Das ist echt
faszinierend. So ist es.
Überhaupt in der Wissenschaft, ja.
So ist es.
Und bitte Leute dann nicht, weil ich merke das auch immer wieder, weil wir jetzt gleich bei dem Thema sind mit Corona und so. Ja, die Studie sagt ja das. Bitte, eine Studie sagt nicht alles aus.
Ja. Ja,
das ist, ja. Die Studie ist nur so lange gültig, bis sie widerlegt wird.
Ja.
Und das ist halt, unser Wissen ist so darauf aufgebaut. Die Schulmedizin oder generell Bücher sind nur aufhand von mehreren Studien so aufgebaut. Das heißt aber nicht, dass es das, es ist nicht ein Stein gemeißelt.
Nein. Ja, und die Besten der besten Wissenschaftler werden euch sagen, alles was wir haben ist hier mehr und mehr Evidenz, aber sobald bessere Evidenz kommt, bitte hinterfragen, was sie gemacht haben. Ja. Und die haben kein Ego. Sind wir wieder beim Thema Ego. Mhm. Auch die besten Wissenschaftler sowie die besten Sportler haben wenig Ego. Die sind
oder nicht, Eier in der Hose.
Nein, die sind nicht verheiratet mit ihren Theorien. Wenn bessere Evidenz daherkommt, sind sie gerne bereit, die neuen Wissensdinge anzunehmen. Kein Problem. Die sind einfach der Wahrheit auf der Spur, was immer das heißt. Aber weil wir ja immer von Balance reden, haben wir doch vor, in den nächsten Episoden, wo es dann auch wieder, wo dann endlich auch mal der dritte Teil zum Thema Ernährung kommt, jetzt rechtzeitig zu der Wettkampfsaison, wo wir mit ganz spezifischen Tipps kommen, wie ihr eure Leistung auch im Wettkampf verbessern könnt, wieder mal ein bisschen mehr Antworten auch zu liefern bei ein paar Sachen, die wir dann doch durch Wissenschaft auch wissen können. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Naja.
Ja, ich würde sagen, was für ein geiler Podcast.
Was für ein Hammer-Podcast.
Was für eine Therapiesitzung bei Massimo Köstl-Lanz und Alexander Greb.
Gut, dass wir kein Ego haben und über unseren eigenen Podcast so zurückhaltend sprechen. Aber der war schon...
Der war gut, ja, der war wirklich gut.
Sehr gut. Bevor die Selbstbeweihräucherung noch weitergeht, würde ich einfach sagen, Alex, bitte Outro mit dem besten Anfeuerungsspruch der Welt. Re-Work!